Sucht und süchtig.
Mein Name ist Hagen Decker, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Filmregisseur, ich habe 60 Musikvideos gedreht, 40 Werbespots, war viermal Echo nominiert fürs beste Video, unzählige Preise gewonnen für meine Werbekampagnen. Im Dezember 2021 bin ich in meiner allerersten Entgiftung, weil ich zu dem Zeitpunkt keinen Menschen mehr hatte, großartig, der mit mir geredet hat. Jahrelang alle belogen und betrogen habe über Geld und bin seit 15 Jahren kokainabhängig. Ich war relativ faul. Abitur war sehr schlecht, hatte keine Ahnung, Leistungskurse Deutschgeschichte. Genau, meine Deutschlehrerin hat mir die Klausur zurückgegeben und meinte, ist leider nur eine 3, aber ich habe noch nie so viel gelacht bei der Abiturklausur, von daher. Das war so ein bisschen mein Goal. Meine Deutschlehrerin, Frau Kuhn, übrigens liebe Grüße an der Stelle, war die erste Person, wenn ich mich recht erinnere, wo ich meinen Humor aufgenommen gefühlt habe, bekommen. Also sie fand das witzig, was ich gesagt habe oder geschrieben habe. Ich war vorher sehr unsicher mit was ich so kann oder das hat, daran erinnere ich mich oft gerne zurück, dass diese Deutschstunden eigentlich mein einziges Highlight waren in der Schule. Ansonsten war ich eigentlich ungern in der Schule. Der Druck, immer Leistung abzurufen, zu Hause gute Noten abzuliefern, dem konnte ich irgendwie auch nicht standhalten. War aber auch nicht fähig, irgendwie jetzt mehr zu investieren. So. Dann war ich beim Militär. das war aber eine gute Zeit für mich, tatsächlich. Panzergrenadierbataillon 401, 4. Kompanie, 2. Zugruppe 3, Stube 534.
Nein, ich bin beeindruckt.
Ja. Liebe Grüße ans Panzergrenadierbataillon. Ich fand, für mich war, glaube ich, echt wichtig, dieses Pflicht und Gehorsam. Einfach mal nicht alles in Frage zu stellen. Natürlich würde ich niemals Leute erschießen. So. Wir haben das so ein bisschen als Abenteuerurlaub kodiert. Es war ja damals schon auch zum Ende der Wehrpflicht. Da war jetzt auch keine große Kriegssituation. Und ich hatte einfach gute Vorgesetzte, hatte dann eine gute Zeit und habe gelernt, dass man auch mal Sachen fertig machen muss.
Hm. Das finde ich ein interessanter Punkt, nur mal ganz kurz. Ja. Sagen, weil ich habe oft in meinem Leben gedacht, hätte ich gedient, wäre wahrscheinlich vieles deutlich besser gelaufen bei mir. Einfach mal so ein bisschen Disziplin und Struktur reinbringen, das hat mir halt total gefehlt.
Dinge fertig machen.
Ja.
Genau, das habe ich da gezogen. Und jetzt komme ich, warum ich das so ausführlich erzähle. Ich hatte danach auch keine Ahnung, immer noch nicht, was ich mit meinem Leben machen will. Und ich fand es aber schon immer spannend, wenn in Berlin gedreht wurde. Also ich bin ja hier aufgewachsen und dann diese großen LKWs, die großen Lampen, wenn nachts gedreht wurde, sieht man diese riesen Scheinwerfer, dann stehen da die coolen Jungs in den North Face-Jacken mit den Walkie-Talkies und sagen, ey, kommst du nicht vorbei? Mittlerweile weiß ich, das sind nur Blocker. Für mich waren die aber ultra cool. Und das war für mich eine Welt, die ich kennenlernen wollte. Und das habe ich mal meinem besten Freund erzählt und der dann sagt er einen berühmten Satz, mach doch einfach ein Praktikum bei einer Filmproduktion. Ich so, ah ja, klar. Also auf den Gedanken bin ich alleine leider nicht gekommen. Damals war das Internet noch sehr langsam.
Gute Zeiten.
Deswegen habe ich mir die gelben Seiten genommen. Filmproduktion Berlin und habe bei A angerufen. Ich kam bis F. An diesem Tag 20 Leute wollten eine Bewerbung, 3 Leute haben sich gemeldet und bei einer Produktion wurde ich genommen. Und dann war ich bestimmt ein Jahr Praktikant.
Wie alt warst du da?
Das war 2003, da war ich 21. Und meine ersten Jobs waren Kaffee kochen, das Druckerpapier auffüllen. Ich saß dann quasi am Counter. Wir hatten keinen Counter, aber ich habe quasi das Telefon in Empfang genommen, habe aufgeschrieben, für wen ist der Anruf, worum geht's, habe dann den Zettel im Büro weitergegeben. Und der praktisch, ich habe 100 Euro bekommen für einen Monat. Okay. Ja. Und der wurde dann nach 3 Jahren verlängert und dann wurde er nochmal nach 6 Monaten verlängert und ich war sehr lange dort Praktikant. Und habe damals einen Hoppegarten bei meinen Eltern, die haben dann ein Haus gebaut und ich musste das Praktikum ging um 9 oder um 10 los und ich musste wirklich früh aufstehen, was weiß ich, 5:30 oder so, um dann da zu sein und musste dann auch da sein bis, was weiß ich, 18, 19 Uhr. Auch gerne länger. Bei einer Filmproduktion wird auch gerne länger gearbeitet, wenn es notwendig ist. Da fragt man jetzt nicht nach, ob man jetzt früher gehen kann, weil man hat dann so ein Projekt und dann muss das fertiggestellt werden. Und wenn ich dafür als Praktikant noch benötigt werde, um irgendwelche Sachen einzukaufen und was noch zu holen, zum Copyshop zu fahren, Booklets zu laminieren und schieß mich tot. Ich war da immer sehr, sehr lange und habe noch parallel nachts im Hotel gearbeitet. Weil ich hatte, um einfach ein bisschen noch mehr Geld zu verdienen. Ich war so tagsüber Praktikant und habe in so einem ETAP-Hotel, die war ich Nachtaudit. Also ich war quasi komplett alleine in dem Hotel und habe halt irgendwelche betrunkenen Leuten, die nachts nicht ihre Keycard gefunden haben, dann aufgeschlossen. So. Ja, und ich habe dann gemerkt, wie stark ich das finde. Das war einfach genau mein Ding.
Im Hotel?
Nee.
Das war genau dein Ding.
Ich hatte ein eigenes Hotelzimmer tatsächlich auch, in dem ich dann abhängen konnte und an guten Nächten mit weniger betrunkenen Gästen oder clumsy Guys, die ihre Karten verlieren, konnte ich sogar durchpennen.
Okay.
Ja, und ich bin länger geblieben, habe mir Programme reingezogen, habe beim Cutter abgehangen. Ich muss mich jetzt ein bisschen kürzer vielleicht fassen. Ich habe einfach alles mitgenommen, was da ging und habe dann irgendwann einen Cutter-Assistent. Hab irgendwann auch geschnitten, also ich habe dann nachts Videos gemacht von der Kamera, die da im Büro war, hab quasi die Drehstühle alleine drehen lassen und hab einen Film geschnitten, hab das am nächsten Tag dem Chef gezeigt, der dann auch so eine Art Mentor von mir wurde und hab einfach versucht, mein Talent auch darzustellen, hab aber auch gemerkt, dass ich Talent habe in all diesen Bereichen, Kamera, Regie, also nee, Regie natürlich noch lange nicht, aber Schnitt und einfach alles, was zum Filme machen gehört, war magisch. Und ich wusste, ich will weiter beim Film bleiben.
Also bist du der Typ, der immer Making-ofs auch geguckt hat?
Immer, absolut. Und genau, ich wurde dann auch, die Produktion war weltweit unterwegs. Ich wurde dann auch relativ schnell als Praktikant schon mitgenommen zu Auslandsdrehs. Als Assistent vom Personal Assistant to the Director. Ja, das war einfach mega spannend. Also ich saß dann schon ein paar Monate nach Beginn des Praktikums im Fünf-Sterne-Hotel mit einem Glas Sekt im Pool und dachte, das ist mein Leben. Also weißt du, das ist natürlich, klingt jetzt sehr banal, aber das ist so passiert und ich dachte schon, das ist doch toll. Also ich kann Filme machen, ich kann dabei sein, wie Filme entstehen und wir wohnen auch noch in geilen Hotels. Das ist natürlich Anfang 20 eine mega Nummer.
Das hört sich auch toll an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja. Danke.
Ja, sehr gerne.
Ja, und dann war ich in dieser Firma 6 Jahre. War am Ende Producer, ich will jetzt nicht sagen der zweite Chef in dem Laden, da gab es schon noch ein paar andere Positionen, die da betreut wurden von tollen Mitarbeitern, aber ich war irgendwie auch die rechte Hand des kreativen Chefs und ich war dann ja schon viele Jahre dort angestellt, also ich wurde nach dem Praktikant, war ich dann freier Mitarbeiter, hab dann glaube ich 1000 Euro verdient und irgendwann wurde ich dann auch fest angestellt. So, aber ich hab ja quasi nichts studiert, keine Ausbildung gemacht. Und aber um 2006 rum haben meine Eltern halt darauf bestanden, dass ich noch irgendwas parallel, irgendeine Ausbildung mache. Und es gab so eine private Filmhochschule, wenn man Geld bezahlt hat. Man musste dort dann einen Abschlussfilm machen. So. Und da habe ich zum ersten Mal Regie gemacht. Das war, glaube ich, 2006. Ich habe dann mein Sparbuch geplündert zu dem Zeitpunkt. Ich wollte auf Super 16 mm drehen. Der Film ist so semi. Kann man sich anschauen, er ist Leonie, gibt es bei YouTube, hat irgendjemand mal hochgeladen, ich weiß nicht. Die Bilder sind toll, die Story ist interessant.
Okay, ich glaube, ich werde nachher mal reingucken.
Aber er sieht gut aus. So, und ich hatte ja vorher eben schon viele Sachen gemacht, ja. Die anderen Positionen ausgefüllt, die es gibt beim Film. Und habe aber gemerkt, dass die Zusammenführung und die Kontrolle, und das ist die Position des Regisseurs, das auszuüben, das hat mir einfach unglaublichen Spaß gemacht. Also, ne, du hast die Verantwortung, aber auch die kreative Richtung. Also du zahlst natürlich auch dafür, wenn das Quatsch ist. Auf der anderen Seite hast du die größtmögliche kreative Kontrolle über das, was passiert. Ne, in allen Departments. Also ich suche mir dann halt aus, welcher Tisch steht hier, wo steht dieser Tisch, welche Farbe hat die Wand, was haben die Leute an, die vor dieser Wand sitzen. Und was macht die Kamera dazu und wo stellen wir unsere Lampen hin? So, um es mal kurz zu fassen. Und das fand ich total toll. Und da habe ich gemerkt, okay, das will ich machen. Und habe mich dann ein bisschen darauf konzentriert, Regisseur zu werden. Aber erst da. Ja, vier, fünf Jahre, nachdem ich als Praktikant angefangen habe.
Ja gut, so wahnsinnig viel Verantwortung dann.
Ja, ich habe mein Sparbuch, wie gesagt, auch geplündert und das war dann weg. Also das, was meine Oma, meine Eltern mal für, wenn du es wirklich brauchst,
Alles für Leonie ausgegeben.
Alles für Leonie ausgegeben. Ja, ich hatte auch tolle Plakate. Ich habe Kinos gemietet, wo das denn lief. Also ich wollte das dann schon. Also wenn ich so Sachen gemacht habe, habe ich die dann immer richtig gemacht. Mhm. Und auch natürlich sehr jung, sehr naiv, viel, alle Kraft, die ich hatte, da reingesteckt. Dann habe ich irgendeinen Kumpel, kannte irgendwen, der eine Band hatte und nicht irgendein Kumpel, mein bester Kumpel hat Plakate und Plattencover gestaltet für eine Band namens Kate Mosh, liebe Grüße. Und die habe ich dann zufällig mal im Büro getroffen, als ich meinen Freund Stefan da besucht habe, und die brauchte ein Musikvideo und den habe ich Leonie gezeigt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann dreh doch unser Video. Also das war eine Independent-Band, die hatten keinen Major-Plattenvertrag oder irgendwas, und wir hatten, glaube ich, für das Video 4.000-5.000 Euro zusammengesammelt aus diversen Töpfen, ich weiß gar nicht mehr woher, und ich habe, glaube ich, selber privat auch noch Geld reingestopft. Und dann habe ich dieses Musikvideo gedreht. Das sind das Plattencover bestand aus so ausgeschnittenen Buchstaben, und wir haben dann den ganzen Songtext ausgeschnitten in Styroporbuchstaben und haben die in einen Kreis gestellt um die Band drumherum. Und sind dann immer im Kreis drum rumgefahren und haben das in den Babelsberg Filmstudios gedreht, in der Marlene Dietrich Halle. Weil ich damals halt Kontakte schon hatte über meine langjährige Produzententätigkeit, Producertätigkeit, und konnte das für wenig Geld mieten. Dieses Video lief dann auch, mein erstes Musikvideo, genau, es lief dann auch bei MTV gleich. Wow. Man musste das dann, damals war MTV noch wichtig. Und es gab so ein 10 Uhr Meeting, montags um 10. Und man musste halt dann freitags um 17 Uhr sein Tape da abgeben. Und montags um 10 wurde wie im Römischen Reich entschieden, spielen wir das Video, geht das in die Rotation oder spielen wir es nicht? Es kam dann in die Low-Key-Rotation, es lief vielleicht 3-4 Mal, aber es lief, und es war natürlich ein Riesenerfolg. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich hatte gar keine speziellen Vorstellung, wie werde ich jetzt Regisseur? Dann kam dieses Musikvideo aber mir über den Weg, und dann dachte ich, ja, dann mache ich doch Musikvideos.
Das war das erste Musikvideo, was du gemacht
genau. hast. Genau. Und dann war ich auf einem Konzert, ich war ja aber als Jugendlicher auch viel in Bands gespielt und war in meiner Jugend viel in Clubs, und ich kodiere das immer noch so, dass in meiner End-Teenie-Zeit, Anfang 20er-Zeit, waren überall Konzerte von Live-Bands, überall in Berlin. Nicht jeden Abend, aber sehr viele Bands haben gespielt, und man kannte so ein bisschen die Bubble. Das hieß damals aber noch nicht Bubble, das war die Szene vielleicht. Von der jeweiligen Musikrichtung, und ich war halt so ein Deutsch-Popper, Trainingsjacke, Kortschlaghose.
Deutsch-Pop bist du ja immer noch, ne?
Bin ich immer noch. Genau, bin ich immer noch unterwegs, und dann war ich bei einem Konzert von einer Band, die hieß Polarkreis 18. Und ich fand die toll und bin dann noch auf ein zweites Konzert gegangen und hab mit einer Fotokamera, das war eine Technik, die mein damaliger Chef Roman Kuhn entwickelt hat. Das ist nicht von mir natürlich gewesen. Es gibt doch diesen Sportmodus. Also du hast diese Spiegelreflexkameras und du hältst den Auslöser gedrückt. Und dadurch entsteht eine Serienbildfunktion. Das brauchen Sportfotografen, damit sie dann den richtigen Moment haben, wenn Lewandowski abzieht. Dieser Moment festzuhalten, dafür braucht man diese tick. So hört sich das auch an. Und ich habe dann das ganze Konzert den Auslöser gedrückt gehalten und habe diese Band fotografiert. Stumpf fotografiert in Einzelfotos, eben in Serie. Und bin dann ins Büro gefahren, habe über Nacht diese Fotos montiert zu einem Musikvideo auf einem Track, den die gerade raus hatten. So eine Ballade, Under This Big Moon. Die waren damals bei Motor, bei diesem Musiklabel, glaube ich. Gott, hoffentlich verspreche ich mich nicht. Aber ich glaube, die waren bei Motor. Und hab dann dieses Musikvideo an alle E-Mail-Adressen geschickt, die ich online gefunden habe. Und meinte, hey, ich war gestern bei dem Konzert. Hier ist davon ein fertiges Musikvideo. Take this.
Das innerhalb von einer Nacht hast du das.
Ja, ne? Ja. Okay. Ohne Drogen noch zu dem Zeitpunkt. Muss man gerade dazu sagen jetzt. Mhm. Ja. Und dann kam relativ schnell eine Antwort, wow, what the fuck? Wer bist du denn? Okay, dann haben sie es auch als offizielles Musikvideo genommen. Mhm. Es wurde dann hochgeladen von denen auf ihren YouTube-Channel, Polarkreis 18, Under das Big Moon, neues Musikvideo, Regie Hagendecker. So hatte ich mein zweites Musikvideo. Mhm. Und diese Band hatte dann zufällig, wurde dann von Universal unter Vertrag genommen, haben einen Major-Deal bekommen. Und ihre erste Single war Allein, Allein. Es ist immer so dann, das habe ich dann zu dem Zeitpunkt kennengelernt, wie das läuft. du kriegst als Regisseur dann den Song zugeschickt, wie viel Geld sie ausgeben wollen und wann du das fertige Konzept abgeben musst. Und das machen sie halt mit 3 bis 5 Leuten. Ja, also das ist ein Wettbewerb. Wir sagen ein Pitch. Und dann habe ich gepitcht. Ich wurde quasi, weil ich dieses Investment gemacht hatte, dieses aus mir heraus, dieses Ding da über Nacht zu schneiden, war ich quasi auf deren Radar. Und dann haben die sich gesagt, ja, warum nicht, dann laden wir den ein. In diesem Pitch. Da war ich gegen krasse Regisseure wie Philipp Stölzel und andere große Namen und habe gewonnen, den Pitch mit meinem Konzept.
Das ist schon krass. Alles durch Eigeninitiative einfach ins Rollen
gebracht. Ja, genau. Komplett auf meinem Mist gewachsen quasi. Ich hatte dann Hilfe bei dem Pitch. Der Pitch war noch ein bisschen anders. Da hatte ich noch 2, 3 Freunde, die mitgemacht haben. Wir hatten uns dann aber ein bisschen kreativ, sag ich mal, auseinanderdividiert. Im Folge dieses Pitches auch. Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte, die ich auch noch ein bisschen bereue, aber ich war sehr, ich wollte, wie soll ich sagen, ich wollte diesen Erfolg auch nicht teilen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jahrelang dafür gearbeitet, das ist jetzt meine Möglichkeit, meine Chance. Und ich glaube, die Diskussion ging darum, dass wir dann 3 Regisseure wären. Mhm. Also wir haben zusammen dieses Konzept geschrieben und als wir dann gewonnen hatten, hieß es, ja, dann machen wir mal zur Drittregie. Und ich so, nee.
Du wolltest schon den Zuckerberg machen.
Ich bin der Regisseur. Ich habe euch ja auch gefragt, ob ihr mit mir das Konzept schreibt. Die Frage implizierte nicht, wir sind jetzt 3 Regisseure. Ja. Im Nachhinein, weiß ich nicht. Ich habe dann ein schwieriges Verhältnis doch immer zu, denk da auch manchmal dran, weil es war schon ein entscheidender Moment. Mhm. Aus deren Position war ich natürlich ein riesen Arschloch. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite war es mein Projekt und wir hätten 1000 Möglichkeiten finden können an coolen Positionen, nur eben nicht unbedingt jetzt die Regieposition wollte ich nicht teilen. Naja, naja, und das Konzept habe ich dann auch ein bisschen abgewandelt, damit ich jetzt nicht komplett deren Film drehe. Die Band hieß halt Polarkreis 18, der Song hieß Allein Allein, also lassen wir sie in Norwegen über einen Gletscher laufen. Gut, wurde ein großer Hit, glaube ich, war mehrere Wochen Platz 1. Ich wurde dann auch, das Video war Echo nominiert, das beste Video, das heißt quasi mein 3. Musikvideo war gleich Echo nominiert. Hatte ganz hohe Abrufzahlen und danach klingelte mein Telefon. Die nächsten 6 Jahre habe ich 60 Musikvideos gedreht. So, dazu kamen noch 3 Echo-Nominierungen für alle möglichen deutschen Künstler. Jupiter Jones, Jennifer Rostock, Max Mutzke, Juli, Frieda Gold, Fotos, Käthe. Das sind jetzt so die ersten, die mir gerade einfallen. Das, so große Namen. Auch Tim Bensko habe ich gemacht, nur noch kurz die Welt retten. Frieda Gold, wovon sollen wir träumen? Alles Videos, die ich heute oft noch angesprochen werde, viele Leute gesehen haben, die Songs auch kennen. Und ja, ich war aber da schon quasi kurz vor der Selbstinsolvenz. Also ich habe kein Geld damit verdient. Ich habe, da ging dann auch eine Schuldenspirale los. Ich habe mit dem Geld vom nächsten Video, habe ich Kosten vom letzten Video bezahlt. Und das ist ja eine Spirale, die nicht zu halten ist. Also und irgendwann konnte ich gar nicht mehr zahlen. Also ich musste Kameraverleiher wechseln. Da konnte ich nicht mehr anrufen, habe da keine Kamera mehr bekommen.
Trotz des Erfolges, ja.
Naja, die Videos hatten ja kein hohes Budget. Ja, also so ein Musikvideo kostet 5 bis vielleicht 25.000 Euro. Mhm. Wenn du aber 10 Leute hast, die dir helfen, allein schon mal 10. Sagen wir mal 10. Und das ist aber eigentlich mehr. Das ist eigentlich immer auch 25. Aber sagen wir mal 10. Und du hast 15.000 Euro. Das ist so ein Standardtarif damals gewesen. So ein mittlerer Budgetbereich. Und die 10 Leute kriegen für ihre, was weiß ich, 2 Wochen Arbeit, 3 Tage Dreh, 2 Tage Dreh, kriegen 1.000 Euro. Mhm. Was ja wenig ist. Und dann sind schon 10.000 weg von den 15. Und dann hast du noch keine Kamera gemietet, bist noch nirgendwo hingereist, hast noch keine Sets gebaut, warst noch nicht essen mit irgendwem, hast kein Catering, so, und geschweige denn vielleicht meine Gage. So, und oder irgendwelche, also so, und so kannst du das hochrechnen. Und ich war so naiv, ich habe anfangs sogar eigenes Geld mit in die Musikvideos gesteckt, auch noch. Ich habe manchmal mir gar keine Gage selber ausbezahlt, sondern halt, was weiß ich, 500 Euro genommen, damit ich auch ein bisschen leben kann, aber oder war sehr transparent, habe zu meinem Team gesagt, hey, wir haben nur dieses Geld und haben dann fair geteilt. Also es gibt, ich hatte so ein Kernteam, die von Ausstattung, Regieassistenz und Kamera, so eine Filmfamilie, wie wir immer sagen. Also ich hatte wirklich diese 6, 7 Leute um mich rum und die wussten auch, was ich da mache teilweise, aber ich habe natürlich da auch schon sehr viel gelogen.
Hm. Aber war das dann auch immer noch, also dann war es ja nicht mehr dieser glamouröse Lebensstil, von dem du am Anfang auch schon mal erzählt hast, sozusagen, der ja am Anfang deiner
Firma stand. Wir sind natürlich gereist auch, aber mit diesem Budget, Tim Bensko haben wir in Los Angeles gedreht, aber da wir waren in keinen geilen Hotels oder so. Darum ging es aber auch nicht. Also ging da nicht um den glamourösen Lebensstil.
Man stellt sich das von außen, finde ich, so ein bisschen auch so vor. Ne?
Ja, nee, überhaupt nicht. Es ist halt so wie, also du bist halt mit deinen Freunden auf Klassenfahrt und wohnst in Hostels oder in ganz normalen Hotels. Also wir haben nie in...
Etap.
waren jetzt keine geilen Hotels. Das war kein glamouröser Lebensstil. Wir wollten aber alle, die da beteiligt waren, diese Sachen herstellen, Filme machen. Und die haben mir auch vertraut. Also wir waren auch kreativ, alle auf einer Wellenlänge. Und ich hatte ja diese Aufträge, also ne, dann machst du das eine Video, das ist wieder erfolgreich. Und dann kommt natürlich das nächste große Video, aber dann kommt vielleicht mal ein Auftrag, ach genau, Matzen habe ich gemacht. Ich glaube, das war ein 35er Budget, Mein Herz bleibt hier. Da haben wir dann so eine Hütte explodieren lassen. Aber das war halt alles nicht, wie als ich später Filme geredet habe an der Werbung, das war halt alles, wir hatten keinen, der die Explosion betreut hat. Mein Regieassistent hat Sprengstoff schwarz auf dem Parkplatz nachts gekauft. So und so sind wir an die Sachen rangegangen. Wir waren aber halt auch 25 Jahre alt und wollten Filme machen und wir hatten da keine Sicherheitsmaßnahmen oder eben auch kein großes übermäßiges Team. Es waren halt wir plus nochmal vielleicht 10, 15 Leute die im Licht und so, aber wir waren halt schon so eine Crew. Und ich wollte das auch am Laufen halten natürlich und mir hat das ja unglaublich Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite hatte ich sofort auch diese Untergangsangst auch total, weil ich auch irgendwann nicht mehr wusste, wie ich die Rechnung zahlen soll. Und irgendwann war auch kein Kameraverleih mehr da, der in Berlin mir was verliehen hätte. So. Und dann kommen die ersten gelben Briefe, dann ändern die Briefe die Farbe. Dann fängt man sich auch an, dann Geld zu borgen und so. So geht das so alles los. Oh, es war schon, kriege ich auch Bauchschmerzen heute noch, wenn ich darüber rede. So, es ist schon auf der einen Seite eine tolle Zeit, diese Videos zu drehen. Also das Filmemachen an sich, das Handwerk war toll. Wir haben unglaublich tolle Sachen gemacht. Wir haben unter Wasser gedreht. Wir haben ein ganzes Konzert unter Wasser gedreht. Wir haben tolle Sets gebaut. Und das führte dann irgendwann zu einem Ende, dass ich dann so krasse Schulden hatte. Ich war dann auch im Casino. Ich hab dann auch teilweise, also es war so schlimm, dass ich so hohe Schulden hatte, dass ich Geld genommen habe von den Musikvideos und mit denen hab das Video nicht gedreht, bin mit denen ins Casino.
Das ist Davidskritisch, ne? Wenn man Geld nimmt, was man eigentlich nicht hat, genau, und dann ins Casino.
Und da haben mir dann Freunde, also dann habe ich dann einmal das Geld verspielt, dann haben mir Leute geborgt, was für das. Also, und dann war es irgendwie so ein Dead End. Dann ging es immer nicht mehr weiter. Also ist ja ganz klar. Und das wusste aber natürlich außen keiner von den Musiklabels oder die Künstler, das wussten die alle nicht. Und dann hat aber mich jemand entdeckt nochmal quasi, den ich früher schon kannte, ein Regieassistent. Die hatten einen großen Werbedreh für Schwäbisch Hall und die brauchten halt noch für so eine Internetversion oder für die Kinoversion von dem Spot so einen jungen Nachwuchsregisseur. Und dann meinte er, mach du das doch, du kommst doch auch aus der Werbung, hast ja bei einer Werbefilmproduktion angefangen. Und ich so, ja klar, ey, Werbung ist das, was ich also in den letzten Jahren als Ziel entwickelt habe, irgendwann aus dieser Musikvideo-Hölle rauszukommen und Werbung zu machen. Ja, und dann hat er mir diese Chance gegeben. Ich hatte mich aber auch noch, bin bei einem meiner letzten Videodrehs vom Gletscher gefallen, aber in Wahrheit bin ich Schlitten gefahren. Und die Schlittenbahn war vereist und ich bin gegen so eine Mauer und hab mir mein rechtes Bein wurde fast amputiert. Und das ist noch eine ganz andere Geschichte, aber die sagen, ja, Hagen kann das machen und so und erzählen aber denen von Schwäbisch Hall und der Produktion nicht, dass ich im Rollstuhl sitze. Und ich habe dann diesen ganzen Dreh, die haben mich das natürlich gesehen, dass ich mit Krücken und so ging das gerade so, aber ich musste eigentlich immer sitzen und hab dann quasi aus dem Rollstuhl diesen Film directed. Und das wurde halt auch gut. Und dann hat die ganze Kampagne, also nicht nur mein Film, mein Film war Teil einer Kampagne, wo noch ein anderer Film dazu gehört hatte. Der hat dann auch einen Preis gewonnen für die beste Werbekampagne des Jahres. Sofort. Und dann habe ich die nächsten 6 Jahre Werbung gemacht. Und ich hatte dann natürlich ein gutes Einkommen für ein paar Jahre.
Und da ist das Geld drin in der Werbung jetzt?
In der Werbung verdient man Geld, ja. Also wenn so ein Musikvideo kostet 20.000, so ein 20-sekündiger Werbespot kostet 200.000. Minimum. Also eigentlich mehr. So. Also, ja, so ungefähr 6-stellig halt ist dann alles. Ne? Das war dann sehr erfolgreich und das habe ich ja jetzt alles ein bisschen weggelassen bei dem Erzählen, dass ich eigentlich seit 15 Jahren abhängig war. Und als dann Corona kam und Filmdreharbeiten verloren wurde, ist dieses System komplett zusammengebrochen, was in meinem Kopf existiert hat. Also ich habe nie bei Dreharbeiten konsumiert, aber weil ich dann nicht kreativ war, konnte ich dann nicht Leuten in die Augen gucken, weil ich habe es 1-2 Mal probiert, aber es ging nicht.
Ja klar, die Kälte halt, die mitkommt.
Genau, und du bist ja gar nicht, also ich konnte nicht arbeiten am Set, aber ich konnte natürlich super alleine schneiden mit Kokain. Ich konnte super mit Kokain Konzepte schreiben. Und das habe ich eigentlich die letzten 13 Jahre gemacht, durchgängig. Und es ist immer wieder was aufgefallen, ein paar Leute, gerade die Menschen, mit denen ich Beziehungen geführt habe, ist es aufgefallen. Das heißt aber auch, ich habe seit 13 Jahren konsequent gelogen. Nicht nur was Geld anging, sondern habe alle Menschen um mich herum angelogen.
Ja, das Hauptsymptom der Abhängigkeit.
Lüge.
Ja, Lüge,
ja. Ja. Dann kam Corona und dann habe ich eigentlich angefangen, täglich zu konsumieren. Mhm. Aus Angst vor der Zukunft, aber natürlich auch aus der schon lange bestehenden ultra krassen Abhängigkeit. Mhm. Also, ich war ja schon seit 10 Jahren abhängig. So, dann konsumiert man dann 3 Tage die Woche und ja auch nicht mehr mit Leuten. Also, dass ich ausgegangen bin, und wir haben nach dem Team, nach Dreharbeiten wird immer gefeiert. Das nennt sich Rap Party. Dass da getrunken wurde und Drogen konsumiert wurden, war relativ normal. Aber dass das alles für mich schön war, das ist halt auch schon 13 Jahre her.
Ja, genau, es fängt halt schön an, ne?
Genau. Irgendwann war ich dann halt letzten Jahre, wenn ich nicht mal was kurz gedreht habe, aber die letzten Jahre habe ich auch dann nicht mehr viel gedreht, weil meine Konzepte halt natürlich auch schlecht wurden. Ich war nicht mehr zuverlässig. Die Sucht hat komplett überhand genommen über mein komplettes Leben und mein ganzer Tagesablauf bestand aus Gedanken, die sich um den Konsum drehten. Also wann kann ich wieder konsumieren? Wann ist meine Familie nicht zu Hause? Wenn ich einkaufen gehe, dann konsumiere ich am besten auch noch auf Klo im nächsten Restaurant, weil ich habe, wenn ich Zeug hatte, nie lange ausgehalten und es wurde immer alles alle gemacht und ja, dann ging halt auch die große Scheiße mit Geld los, ja. Leute beklaut, Leute belogen, Leuten Geschichten erzählt. Das ging schon parallel zu dem erfolgreichen Werberegisseur-Dasein, ging es eigentlich auch die ganze Zeit daneben, abseits nur noch um den Konsum. Und so richtig gelebt, so richtig leben tue ich eigentlich jetzt erst wieder nach der Therapie oder in der Therapie auch schon, aber die letzten 15 Jahre, neben allem, was ich gerade erzählt habe, neben den vielleicht tollen Geschichten, sind eigentlich die Hölle gewesen.
Ja, aber wenn man seinen Dopaminhaushalt selber regelt, dann ist einfach Zeit für nichts anderes mehr.
Ja, und ich habe alles verkauft. Ich habe meine Herr von Eden-Anzüge verkauft, ich habe für Terry Pam verkauft, ich habe die sämtliche Technik, die ich je besessen habe, verkauft. Ich habe aber auch Sachen verpfändet, die mir nicht gehört haben. Ja? Von Menschen, die mit mir zusammengelebt haben, zum Beispiel im gleichen Haushalt. Und habe eigentlich die letzten Jahre, bis auf Momente, wo ich vielleicht nüchtern war und alles, wo es um die Droge geht, sagen wir mal so, alles, wo es um Droge und Geld geht, konsequent gelogen. Im ganz großen Stil. Also macht mir sofort Bauchschmerzen und könnte ja auch gleich heulen. Klar. Ja? So. Ich wollte nicht, dass mir jemand die Droge wegnimmt. Also, dass ich süchtig bin, habe ich auch vielleicht erst vor einem Jahr begriffen. So. Wenn nicht noch später, wenn nicht vielleicht kurz vor der Entgiftung. Und es war dann am Ende so, dass ich wirklich täglich konsumiert habe. Ich hatte auch so eine Suchtdepression. Ich habe geweint ohne Ende. Ich war auch mit den Menschen, die mit mir zusammengelebt haben. Das war kein, also ich habe die, glaube ich, seelisch total bombardiert mit meinem Scheiß. Mhm. Weil du warst, ich war ja überhaupt nicht reliable. Weißt du, warst du überhaupt beim Edeka? Wo sind denn die anderen 20 Euro? Ich habe dir doch 30 gegeben. Das, was du gekauft hast, das ist doch gar nicht. Also weil ich habe konsequent Geld abgezogen, gelogen, gestohlen. Mhm. Und zwar nicht irgendwen, sondern die. Und du wirst ja auch einsam dann in den Jahren, ja, Leute, du isolierst dich selber mit der Droge, weißt du wahrscheinlich am besten auch. Ja, das und du willst, isolierst dich aber auch durch Taten, weil du eben Leuten nach Geld fragst, Geld nicht zurückbezahlst, nachts um drei eine Nachricht schreibst, ich brauche ganz dringend was bei PayPal, ja. Sofort.
Was man an Nachrichten auch geschrieben hat, ja. Sowieso, oh mein Gott.
Milliarden Nachrichten.
Ja, ganz schrecklich.
Mit Millionen Lügengeschichten. Und ja, dann wurde ich irgendwann aus meiner Wohnung rausgeworfen von meinen Mitbewohnern und bin in die Entgiftung. Ich habe mich schon ein bisschen informiert gehabt nach Therapien, aber war nie dazu in der Lage, habe das nie wirklich ernst genommen. Es wurde dann eine beantragt und ich bin dann tatsächlich in ein Entgiftungskrankenhaus gegangen. Da ist dann der jahrelange Nebel verschwunden. So, also der erste Nebel, der die Augen so benebelt.
Meine erste Entgiftung.
Meine erste Entgiftung in meinem Leben. Nach 15 Jahren Kokainkonsum. Und ich bin dann auch die Straßen lang gelaufen. Ich hatte nichts mehr außer die zwei T-Shirts, mit denen ich da ankam. Mhm. Absolut nichts. Kein Telefon. Alles verkauft. Alles. Mhm. Ich habe natürlich noch bis zum letzten Abend vorher konsumiert. Vor der Entgiftung. Und ich glaube, es gab nur noch zwei Menschen auf der Welt, die mit mir sprechen wollten. Ja, und dann war ich auf Therapie und es hat zum Glück geholfen.
Wie gut, dass du in Therapie warst, sagen. Ich bin
danke,
stolz, dass
gut,
du den
dass
Schritt
ich dich da kennengelernt
hast.
Habe.
Ja, das auf jeden Fall. Ich bin John Cook, ich bin 33 Jahre alt, habe viel mit Veranstaltungen zu tun gehabt, war Grafiker, Basketballtrainer und bin angehender Erzieher. Und ich bin süchtig von Kokain, THC und Pregabalin. Ich bin groß geworden in Zehlendorf, ziemlich behütet. Ich habe vier Geschwister und habe eigentlich eine super intakte Familie schon immer gehabt. Ich habe sehr früh angefangen, sehr viel Sport zu treiben. Erst Fußball lang im Verein gespielt, Basketball, Tennis, Basketball mit Abstand am meisten.
Bist du da gut?
Ich würde sagen, da bin ich zumindest nicht schlecht. Also ich, ja, doch. Da,
so Verein und Turniere und?
Verein und Turniere, alles. Okay. Also war auch häufiger beim Berlin-Auswahltraining dabei. Es hat schon viel in meinem Leben bestimmt. Also gerade als Kind, ich erinnere mich auch noch, dass ich die meiste Zeit, zumindest wenn ich zu Hause war, hatte ich hatte über der Tür so einen kleinen Basketballkorb hängen am Türrahmen und hatte so einen kleinen Gummiball und habe dann immer irgendwelche wichtigen Szenen für mich nachgespielt. In den letzten Sekunden.
Klar, Michael Jordan, Crunch-Time.
Ne? Crunch-Time, ganz klar. Und habe da geworfen wie irre. Wir hatten auch draußen über der Garage aus dem Korb hängen, wo ich dann in der Grundschule Mitschüler von mir eingeladen habe zum Training und habe die dann da trainiert und so. Also Basketball war absolut meine Kindheit und ein Großteil meiner Jugend auch noch. Ja, auf jeden Fall, habe ich sehr lange hauptsächlich Sport getrieben, soweit ich mich erinnere. Auch parallel viel und hatte immer ein super Verhältnis zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern und es lief eigentlich immer sehr gut. Ja, dadurch, dass ich halt ältere Geschwister habe, wusste ich immer so ein bisschen, wo man hingehen muss. Seitdem ich 14 bin oder so, bin ich eigentlich den Großteil meines Lebens in Kreuzberg um Mehringdamm rum. Mhm. Meine absolute Lieblingsgegend. Immer noch mein Happy Place, wo ich auch hinfahre, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich depressive Episoden habe oder so, dann fahre ich dahin, schaue mir die Leute an und genieße einfach, wie es da ist. Ich bin dann aufs Gymnasium gekommen nach der Grundschule und da fing eigentlich bei mir schon alles an, so ein bisschen problematisch zu werden. Ich war wahnsinnig faul, habe nie so richtig gelernt zu lernen, konnte da ganz knapp das Probehalbjahr bestehen und bin dann für etwas über ein Jahr nach England gezogen mit meiner also mit Teilen meiner Familie. Mein Vater hat dort ein Büro aufgebaut für seine Firma, der ist Inhaber von einer Firma, in der ich auch dann später viel gearbeitet habe. Genau, und da sind wir halt nach Birmingham gezogen.
Oh, da war ich auch schon mal.
Ja, es ist gerade als Schüler eine ganz andere Welt. Ne? Eine der ersten Dinge, die gemacht wurden, ist, die haben meine Knuckles, also meine Fäuste ausgecheckt, um zu gucken, ob ich quasi kampfbereit bin. Weil in England in den Schulen wird sehr viel geschlagen. Da wird sich sehr viel geschlagen.
Ja, stimmt, das habe ich gehört.
Auch, ja, zum Geburtstag gibt es immer Birthday Beatings. Ist ganz wichtig. Das war nicht so einfach für mich, da anzukommen, weil ich nicht gut Englisch gesprochen habe. Mhm. Also war halt okay, aber nicht wirklich gut. Das, was mir da tatsächlich mit Abstand am meisten geholfen hat, war wieder Basketball.
Okay. So,
weil die Engländer spielen keinen Basketball.
Gar kein?
Man da im Prinzip nicht. Ich glaube, also zu dem Zeitpunkt gab es in Birmingham 2 oder 3 Basketballteams und es ist eine Millionenstadt.
Ja.
So, das war also quasi gar nicht. Und das war dann schon so, dass wenn ich da, die hatten trotzdem Basketballkorb auf dem Hof,
ja.
Und wenn ich da Körbe geschossen habe, so, dann kamen sofort die ganzen Coolen aus den oberen Klassen und fanden es halt wahnsinnig beeindruckend.
Okay.
Und,
weil du das ja auch ganz gut kannst.
Weil ich das auch ganz okay kann,
auf jeden Fall. Höre ich öfter von dir, dass du der Meinung bist, du spielst ganz gut Basketball.
Ja, ich glaube schon. Ja, doch, tatsächlich. Okay. Ich treffe auch manchmal den Korb.
Ja.
Nee, nichts Schöneres als Prellen und Korbball.
Okay, gut.
Ja, und das war grundsätzlich eine schöne Zeit eigentlich. In England war für mich auch also die schönste Schulzeit, an die ich mich erinnere.
Mhm.
Insgesamt, da wird sich einfach mehr gekümmert. So, das Schulsystem ist einfach nochmal anders. War eigentlich noch eine schöne Zeit. Es war auch für mich in meinem Leben so das letzte Jahr, was irgendwie doch behütet war.
Ohne Substanzen?
Ohne Substanzen, ohne Freunde, die in Kriminalität abrutschen, ohne das alles. Genau, ich weiß auch, dass als wir dann irgendwann zurückkamen nach Berlin, hat mein bester Freund gerade angefangen, Cannabis zu konsumieren. Und da war ich noch richtig wütend auf den.
Wie lange warst du in England?
Also ein bisschen über ein Jahr, also okay, knapp anderthalb Jahre.
Und dann kamst du zurück und der Kollege hat gekifft.
Genau, also wir waren auch ab und zu zwischendurch mal hier wieder in Berlin, aber da war alles noch ganz normal. Es ist auch ein Freund von mir, mit dem ich auch viel Basketball gespielt habe. Und mein Gedanke, als ich dann hier zurückkam oder auch davor noch war, sowas wie Rauchen oder Konsum von irgendwelchen Drogen oder eigentlich auch Alkohol wird es bei mir nie geben.
Mhm.
Mein Fokus war komplett auf Sport. Ich habe ja, wie gesagt, kaum was anderes gemacht. Eigentlich nur Lesen und Sport und ein bisschen am Computer Zeit verbracht. Genau, und ich kam wieder und er hatte mir davon berichtet, dass sie jetzt was Neues entdeckt haben und halt ab und zu kiffen. Und das fand ich total, ich fand es richtig schäbig. Also ich war richtig sauer auf den.
Mhm.
Hab aber dann nach ein paar Wochen auch dann halt nach dem Konfa-Unterricht das erste Mal selbst konsumiert.
Nach was für ein Unterricht?
Irgendwie Konfirmationsunterricht, okay. Konfa, wie wir sagen. Okay. Konfa-Kids. Ja.
Okay.
Und genau da habe ich angefangen und habe auch sehr schnell sehr intensiven Konsum gehabt.
Was hast du da geraucht, wenn man fragen darf? Habt ihr Tüten gebaut oder hattet ihr die Bong im Rucksack? Weil die Geschichten kenne ich ja auch.
Also angefangen hat es mit Tüten bauen, beziehungsweise das erste Mal, dass ich Cannabis konsumiert habe, da hatten wir quasi, es war mehr oder weniger eine Papierrühre, die es geworden ist, wo einem die Glut in den Hals geschossen kam. Das war keine sehr angenehme Erfahrung, auch keine tolle Wirkung. Ja, und dann habe ich mich so einer Gruppe von sehr vielen Jugendlichen angeschlossen. Es gab so einen Park bei uns in der Nähe und da war eine Siedlung komplett um den Park rum. Und da waren da bestimmt immer so 50, 60 Jugendliche, die immer in diesem Park
chillten. Die haben alle gekifft.
Und die haben alle gekifft eigentlich und halt getrunken, wobei Alkohol nie so wirklich mein Ding war. Aber da habe ich sehr viel Zeit verbracht und nach relativ kurzer Zeit habe ich einen sehr hohen täglichen Cannabiskonsum gehabt.
Was hat das gemacht mit dir? Wieso? Aber war das so ein Gruppending? Weil in meiner Schulzeit wurde auch gekifft natürlich, ich habe auch mitgekifft, aber ich kann mich auch noch gut an das Breitsein erinnern. Wie war das denn bei dir, dass du, würdest du aus heutiger Sicht sagen, was hat voll was bei dir getriggert, was dir im Leben gefehlt hat? Oder war das eher so eine Party- und Social-Nummer? Oder hast du das empfunden, den Konsum und das Draufsein?
Also ich glaube, das ist einfach für mich aus irgendeinem Grund sehr schnell, dass es sehr wichtig für mich war, nicht deliveren zu müssen im Moment.
In dem Moment?
Genau, sondern einfach alles irgendwo, diese permanente Frieden irgendwo, oder dieses, ich muss gerade gar nichts tun,
Und es ist alles okay.
Und genau, das ist alles okay. Ja. Das habe ich, gerade weil es auch da in der Schule für mich schwierig war, weil ich eben einfach nie wirklich gelernt habe, ja, war das für mich die Möglichkeit, alles ohne ein schlechtes Gewissen aufschieben zu können.
Flucht.
Absolute Flucht. Also voll und ganz. Allerdings schon relativ schnell mit ernsten Konsequenzen. Also ich habe 2 Klassen wiederholt, bin dann auch relativ schnell vom Gymnasium geflogen. Bin dann, zu diesem Zeitpunkt konvertiert zum Christentum. Hab in der Zeit trotzdem weiterhin massiv konsumiert, aber...
Was war wie konvertiert zum Christentum?
Ja, ich bin Christ geworden in der Zeit. Ich habe eine sehr gläubige Familie. Ja klar, ohne Scheiß, sonst würde ich es nicht erzählen. Und ich bin dann, was ich dann gemacht habe, ich habe mich so einer Organisation angeschlossen und bin dann durch Deutschland gefahren und habe dann da, wir haben so soziale Projekte geschmissen, haben irgendwelche Vorführungen auf der Straße gemacht und solchen Kram.
Aber gut, das ist ja erstmal...
Und das war dann schön. Das mit war auch Konsum? Eine Zeit, wo ich dann, naja, in der Zeit, wo wir in Berlin waren, habe ich weiter konsumiert, aber natürlich on the road dann nicht. Ah. Dann bin ich auch mit dieser Organisation in so ein, das war so ein altes Schloss, wo die halt ansässig waren in Bayern. Da bin ich hingezogen für 3 Monate und hab da, das heißt Jüngerschaftsschule, wo man dann sozusagen über ganz viel lernt, jeden Tag halt irgendwie über einerseits Christentum, aber auch andere Religionen. Das fand ich super interessant und war dann auch mit denen auf Haiti, um da...
Wie? So, ja, wer hat das alles bezahlt?
Das haben meine Eltern zu dem Zeitpunkt bezahlt. Genau, ja. Ja, danke für die Frage.
Und die haben auch diesen christlichen Verein gesponsert? Oder?
Nee, das ist einfach so, das ist was uns bekannt ist, groß, kommt aus Amerika ursprünglich.
Okay.
Genau, mit denen, war ich dann auf Haiti und hab dann da auch, da haben wir dann an so einem Haus gebaut und haben halt auch, sind in super arm, also Haiti ist unfassbar arm, ja. Sind da halt in die Berge und so gefahren und haben dann da auch wieder Sachen aufgeführt und quasi auch gepredigt irgendwie und Testimonials gegeben. Da bin ich leider rausgeflogen.
Auch?
Ja, weil, ich weiß nicht, ob ich das so gerne erzählen mag, naja, weil ich... Da habe ich ein Mädel kennengelernt.
Ich wollte gerade sagen, du hattest bestimmt Sex mit irgendjemandem.
Ja, mit der Tochter von dem Leiter der gesamten Sache.
Das macht man nicht. Das geht
nicht. Und das haben wir auch, als wir hier in Bayern auf diesem Schloss waren, haben wir das halt auch aufgenommen, Video. Und das wurde dann gefunden auf meinem Laptop, während ich im Einsatz war auf Haiti. Und dann gab es den Anruf und es hieß, John, du musst leider zurückkommen, du bist nicht mehr dabei. Genau, aber dann wurde ich rausgemissen, bin wieder hier zurück nach Berlin und habe dann hier meinen mittleren Schulabschluss nachgeholt. Dabei auch schon andere Drogen auch schon konsumiert.
Was denn?
Aber zu dem Zeitpunkt Amphetamine, Ecstasy, ganz selten Kokain, Cannabis, Alkohol. Hab da so ein bisschen so eine Experimentierphase gehabt.
Okay. Also warst du noch nicht abhängig von einer Substanz?
Nee, Cannabis würde ich sagen, war schon eine Abhängigkeit da. Ja. Was mir wie gesagt auch irgendwie viel verbaut hat, also gerade schultechnisch, aber gut, den MSA konnte ich noch gut nachholen, auch mit guten Noten. Ich werde mich immer daran erinnern können, da war immer auch eine Szene auf dem Hof, wo ich mit einem Mädel aus meiner Klasse unterwegs war und dann stellte sie mich einem Freund vor und meinte, guck mal, das ist John, der ist immer nur drauf, aber schreibt immer 1. Ja, weiß ich nicht, wie ich das aufgefasst habe. Es war eine weirde Situation auf jeden Fall.
Ich fand es damals cool.
Ich fand es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber das war so eine Zeit, wo noch alles so ein bisschen vor sich hin plätscherte und auch irgendwann noch lief. Ich habe parallel dazu auch immer schon gearbeitet. Mein Vater hat eine Firma, wo ich da arbeiten konnte. Bin ich also nach der Schule dann immer mich schon in so einem Firmen-Poloshirt zur Schule und dann von da direkt weiter und habe immer noch so täglich, weiß nicht, 3 Stunden oder so da gearbeitet. Bin zu dem Zeitpunkt auch schon zu Hause ausgezogen gewesen, hab kurz in der WG gewohnt eine Zeit lang und bin dann aber mit meiner Freundin zusammengezogen in Kreuzberg. Auch die Zeit war eigentlich geprägt von Konsum und Weggehen. Wir hatten so eine Bar, wo man alles machen konnte und durfte und beim Barkeeper auch alles bekommen hat, was man möchte, beziehungsweise halt bei Leuten, die da waren.
Was heißt denn an der Bar alles machen durfte? Also
es war halt eine Bar, wo Leute Sex hatten, wo alles konsumiert wurde, wo hinterm Tresen Vaporizer und Bongen standen.
Und wie alt warst Verfügung. Du da?
Da war ich so 19 vielleicht.
Okay, krass. Da war ich noch nicht in so einem Laden.
Ich war da tatsächlich jeden Tag für ein sehr langes. Es war ganz cool. Also die Tische waren so Särge und alles war sehr sehr weird einfach. So.
Das ist hier in Berlin.
Vielen Reagenzgläsern und viele Drinks auf den Reagenzgläsern. Ja, hier in Berlin.
Aha.
Ja, und während dieser Beziehung habe ich dann kennengelernt und war völlig verliebt und hatte eine super Zeit mit dieser Frau, bin auch mit der schnell zusammengezogen.
Hat die auch konsumiert?
Die hat auch konsumiert. Wir haben auch zusammen dann ein bisschen gehandelt und so, also Kokain.
Also du hast verkauft?
Genau, ich habe auch verkauft, wir haben zusammen verkauft. Zu der Zeit habe ich schon vermehrt Kokain konsumiert, also es war noch lange kein täglicher Konsum oder so, aber es war schon,
und hast du damit,
schon nicht unbedenklich.
Gut Geld verdient? Oder
nee, ich bin da, wahnsinnig
oder
schlecht.
Oder war das eher selbsterhaltend?
Das war eher selbsterhaltend, okay. Genau. Ich war nie ein guter Dealer, zum Glück. Ganz gut.
Zum Glück, ja.
Ja, und da war es dann so, das wurde dann so ein bisschen zu der schwierigsten Zeit irgendwann im Leben. Und zwar hatte ich bei dieser Partnerin dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl, dass noch irgendwas im Hintergrund läuft, dass irgendwas ein bisschen komisch ist, einfach durch Verhalten, was sie an den Tag gelegt hat. Und hab dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau aus welchem Grund, aber hab dann irgendwann ihre Handynummer gegoogelt und hab die in einem Inserat wiedergefunden, also in einem Sexworker-Inserat, so, wo sie sich angeboten hat. Mit einem Text, der ich meine, eine grobe Personenbeschreibung war.
Ja. Mit Foto? Oder?
Nee, ohne Foto.
Ohne Foto.
Was für mich halt gar nicht, das hat halt auch gar nicht in mein Weltbild irgendwie gepasst. Das ist auch eine Frau, die eigentlich aus einem guten Elternhaus kam. Und ich habe halt erst einfach, weiß nicht, habe das erst so ein bisschen weggeschoben und dachte, das irgendwie ist sowas, was nicht sein kann. So, es darf halt nicht sein.
Also sie hat sich in diesem Text schon angeboten.
Ja, ja, aber das war für mich halt nicht ganz. Also ich hatte ja noch eine rosarote Brille auf, ja. Und war irgendwie, also wir haben halt zusammen gelebt und so, aber das war für mich halt was ich erstmal nicht glauben konnte für mich. So, und habe dann irgendwann, aber nach einer Zeit, sie auch angesprochen darauf, und dann hieß es halt am Anfang, dass sie sozusagen zugegeben, dass sie da andere Frauen vermittelt und so, und da so ein bisschen in die Richtung Dinge behauptet, und hat mich auch angegriffen, mir, also wie kann ich sowas von ihr denken, und stand weinend vor mir, und ich war halt, also konnte damit gar nicht umgehen. Ich dachte, okay, irgendwie irgendwas muss falsch sein, vielleicht verliere ich den Verstand ein bisschen, ich habe ja doch nun auch Drogen konsumiert.
Du hast wahrscheinlich in dem Zeitraum noch mehr Kokain konsumiert.
Ich habe, sobald halt dieses anfing mit, dass so auch diese, also dass ich gedacht habe,
sie lügt.
Ja, sie lügt, oder ich verstehe die Welt falsch. Ich glaube, das war eher mein Gedanke.
Okay.
Habe ich sehr exzessiv angefangen, Kokain zu konsumieren. Also täglich eine sehr hohe Menge, einfach um die ganze Zeit diesen Schmerz, der anfing, sich mir breit zu machen, wegzudrücken. Ich habe aber, muss man dazu sagen, ich komme aus einer behüteten Familie. Das heißt, ich habe eine ganz klare Vorstellung immer vorgelebt bekommen von Liebe, von wie es ist im Zusammensein. Es gab für mich nicht sowas wie, selbst Betrug ist was mir ganz fern lag, aber gerade auch sowas wie Prostitution war völlig, also ist halt was ich gar nicht weiß, wer sowas eigentlich sozusagen sich selber, also seinen Körper selbst verkauft. Das war einfach völlig fern von mir.
Wenn man nicht gezogen wird, das gibt's ja auch.
Selbstverständlich, ja. Nee, das war schon klar, ja, aber ist ja. Halt, ne, das war halt irgendwie so, deshalb hat es auch so einen Impact auf mich gehabt einfach. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, total intensiv zu konsumieren, was natürlich nochmal so ein Recherchewahn auch nochmal befeuert hat. Das heißt, ich habe dann noch viel mehr gesucht, habe im Internet und mit ganz vielen Stichworten irgendwie versucht,
was rauszukriegen. Völlig
stundenlang
drauf recherchiert.
Nächte durchrecherchiert, ja. Ganz schlimm. Und habe dann irgendwann auch zu Hause die Wohnung durchsucht und habe dann da ein Tagebuch gefunden.
Jetzt wird's bitter wahrscheinlich.
Wo dann, und wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt schon auch eine längere Zeit zusammen, und ich war halt völlig verliebt eigentlich, wo dann drin stand, sowas wie, ich habe halt jetzt einen neuen Job da und da und bin damit auch konfrontiert. Aber war schon so durch die ganzen Drogen, dass ich auch da wieder, also ich kann es auch schwer irgendwie rekonstruieren, aber es war alles so ein Hin und Her. Ständig habe ich gedacht, ich bilde mir das alles ein, vielleicht ist es gar nicht echt. Ja?
Und ach so, ja.
Weil ich einfach so viel, ich hatte extrem Schlafmangel,
ist ja krass bei Kokain.
So gut wie gar nicht geschlafen, wochenlang, immer nur so dieser Komaschlaf, der dann plötzlich irgendwann kommt, weil der Körper einfach sagt,
Tage
ciao.
Pennt.
Genau. Und dann auch auch dieses vehemente Abstreiten von Dingen und dann wurden so ganz langsam, dann hieß es irgendwie, ja, aber das kam nur zweimal vor und solche, also dann wurde es so ganz so stückchenweise mir dargelegt, genau, und da habe ich dann auch angefangen, mich im Konsumwahn irgendwie auch selbst zu verletzen, begonnen mir Arme auf zu schneiden an manchen Stellen nicht, also oberflächlich, aber irgendwie hab irgendwie Druck ablassen müssen. Und irgendwann kam ich dann, ich glaube über ein Gespräch tatsächlich, zu den Zugangsdaten zu ihrer E-Mail-Adresse, die sie angeblich benutzt, um andere Frauen zu vermitteln. Und hab dann in der Nacht total drauf irgendwann mich da eingeloggt und alle Mails, so den gesamten Mailverkehr mir durchzulesen. Und da war es dann halt glasklar. So, da waren lauter Bilder von ihr, von den Männern. Das alles gelesen und es war mir klar, okay, die Tage, wo ich sie zur Arbeit oder zum Bahnhof mit begleitet habe, was halt dann eigentlich in der Zeit immer passiert ist, während ich im Büro war, ich halt die ganze Zeit völlig auf Kokain, habe irgendwie den Schmerz auf so eine kalte Art und Weise gespürt. Es war mir bewusst, dass dieser Schmerz da ist, so, aber irgendwie ganz weit weg. So, ne, zu dem Zeitpunkt habe ich manchmal mit Leuten auch gesprochen und meinte, bei Kokainkonsum, also das war ja noch, da habe ich auch noch nicht so super viele Jahre konsumiert, könnte jemand im Bekanntenkreis sterben und mit genug Kokain kannst du darüber hinwegsehen. So, das war da so ein bisschen auch die Wirkung von Kokain auf mich. Hab mir dann einfach im Wahn noch von ihr ganz viel Informationen auch geben lassen und so, weiß nicht, auch so quasi gespielt, dass ich interessiert wäre und eigentlich habe ich mir aber nur Leid zugefügt, indem ich alles nochmal genau wissen wollte, um Klarheit zu haben, ne? So eine qualvolle Klarheit irgendwie, aber um einfach nicht mehr in dieser Lüge drin zu sein. Und für mich war aber halt klar, dass ich sie halt liebe und dass da jetzt gekämpft werden muss, also nicht gegen sie, sondern dass ich für diese Beziehung halt irgendwie kämpfe und habe halt dann sie dazu gebracht oder mit ihr erreicht, dass sie da rauskommt. Also jetzt stark abgekürzt, ne? Aber es war halt eine sehr intensive Zeit. Für die nächsten Jahre habe ich fast jeden Tag Kokain konsumiert. So, weil ich aus diesem
den E-Mail-Eingang gelesen hast.
Genau, weil ich aus, weil aus ich habe mich nie getraut, daraus auszusteigen, weil ich nie wusste, was dann kommt. So, weil damit öffne ich ja dann den Damm, so, und dann, oder die Tore halt, und dann weiß ich nicht genau, was für Emotionen dann durchbrechen.
Ja.
Ich weiß auch nicht genau, warum das für mich so krass war, wie es emotional für mich war, aber es sind halt meine Gefühle und es war halt so schmerzhaft. So. Auf jeden Fall hatten wir dann noch, also ich glaube, die Frau auch nicht verlassen, wir hatten dann noch eine längere Beziehung mit noch anderen schmerzhaften, also kurz zum Beispiel, nachdem wir sie dann da rausgeholt haben, bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und habe sie erwischt mit dem besten Kumpel meines großen Bruders, was für mich halt ein Moment war, wo, und ich weiß auch noch, da war die Emotion, also was ich gefühlt habe, war einfach nur so Leere quasi. Also gar nicht, ich bin nicht ausgerastet, ich kam ja dann ins Zimmer rein und es war einfach, war irgendwie so ein bisschen tot einfach.
Kokain tötet ja auch alle Emotionen.
Genau, und ich war permanent drauf, und wir hatten noch an dem Abend davor, waren wir alle gemeinsam weg und ich bin dann zur Arbeit gegangen am Morgen und kam wieder und dann mich da erwischt und da war halt für mich auch so ein bisschen klar, okay, also ich kann niemandem vertrauen, weil der Typ war halt so wie Familie, da kenne ich seitdem ich ein Kleinkind bin. und meine Partnerin zu dem Zeitpunkt, das heißt so außer meine wirklich enge Familie, darf mir keiner viel bedeuten, so, weil das tut weh.
Ja.
Ganz klar. Daraufhin folgten halt erstmal für mich sehr harte Jahre. So, ich hatte dann irgendwann auch einen Suizidversuch mit Tabletten, war dann auch im Krankenhaus, hab zu einem Zeitpunkt auch einfach weil ich diese das nicht mehr so viel, also diese ganze Geschichte hat mir so viel genommen im Sinne von, ich habe einfach nichts mehr erwartet vom Leben, ich wollte einfach das nicht mehr haben, so, da war einfach nichts mehr groß, weil ich kann mir ja nie sicher sein, ob sich das nicht wiederholt.
Ja.
Das heißt, es gab eigentlich nur das Kokain zum Wegsauen, so, um draußen zu sein. Und der Schmerz, der halt da war, wenn der Rausch aufhört.
So. Plus, dass du ja schon ab da spätestens voll süchtig warst. Das klingt jetzt so wie, als hast du das bewusst gemacht, um das zu verdrängen, um es kurz zu fassen, aber klar, so ging's los, aber irgendwann bist du ja gar nicht mehr in der Lage, sowas bei mir, eigenständig eine Entscheidung zu treffen, die Droge wegzulassen.
Ja, ich war massiv abhängig.
Also seitdem, wenn man täglich konsumiert, ist man voll so süchtig.
Das war auch klar, genau. Ja. Es war immer, hatte ich keine Grenze mehr, wann wo konsumiert wird. Das war völlig egal, ob das jetzt auf Familienfesten war, ob das auf Arbeit war.
Kenne ich alles.
Tag und Nacht.
Nach dem Aufstehen.
Alles Mögliche ist auch genau nach
wenn
dem Aufstehen
schon. Wenn man überhaupt geschlafen hat. Aber ja.
Alle zwischenmenschlichen Beziehungen sind in darauf folgenden Jahren irgendwie bei mir kaputt gegangen. Job lief irgendwann gar nicht mehr, war ich nicht mehr tragbar. Hatte zwei, drei Situationen, wo ich auch meinen ganzen Körper zerschnitten hatte, weil ich einfach nicht mehr wusste, mit mir umzugehen und wohin mit mir, und einfach als Bestrafung für mich selbst. Ich habe auch immer mich endlos geschämt, sozusagen darauf reingefallen zu sein, in Anführungsstrichen. Ich habe mich einfach dafür geschämt. Ich habe meinen ganzen, alle meine Freunde habe ich danach, also ich habe mich komplett weggekapselt, so, weil ich einfach nicht mehr wollte, dass irgendjemand in meinem Leben Raum hat.
Ja.
So. Da war halt dann nur ich. Und ich habe mich nochmal kurz gefangen dann irgendwann und habe nochmal eine Ausbildung angefangen zum Erzieher, wo ich auch Anfang abstinent war. Das dann auch wieder ein bisschen was schief gelaufen. Es gab nochmal einen Umzug in eine Gegend, die mir überhaupt nicht gut getan hat, wo ich so im hintersten Reihenhaus in der Ecke gewohnt habe, wo es schon keine Straßenbeleuchtung mehr gibt und so. Ich brauche so ein bisschen das Leben um mich herum, um überhaupt irgendwie um glücklich zu sein einfach. Da war ich so abgeschottet und wurde dann da auch wieder rückfällig und depressiv, und da war dann klar, ja okay, es geht einfach nicht mehr so weiter. So, dieser ganze Schmerz, den ich nicht verarbeitet habe. Gleichzeitig hatte ich diese Perspektive, ich habe endlich einen Job gefunden, wo ich wirklich das erste Mal in meinem Leben so richtig Freude an etwas haben kann, so im Außen.
Als hier.
Ja. Absolut. Also ich habe es geliebt, da zu sein. Da habe ich auch nicht konsumiert. Und ich hätte da einfach 14 Stunden am Tag sein können. So, ja. Aus der Kita meinen Eltern und Geschwistern oft geschrieben, so, ich liebe mein Leben. Und das ist so, also ne, da war so trotzdem ich noch in diesem, irgendwo in einem ganz schwierigen Strudel war, wo ich außerhalb der Arbeit immer noch viel konsumiert habe, hatte ich trotzdem endlich mal so ein Licht am Ende des Tunnels. Ich dachte, da will ich hin.
Ja.
Und da war dann klar, okay, ich brauche Therapie. Ich muss Therapie machen. Und da konnte ich mich dann auch endlich überwinden, also diesen richtigen Schritt zu gehen. Ich habe viele Entgiftungen gemacht. Ich habe immer mal wieder, so war ich einen Monat in irgendeiner Einrichtung, ganz verschiedene Einrichtungen, auch teilweise in Einrichtungen, die waren fast wie Arbeitslager irgendwo, wo es...
Ja, du hast deutlich mehr Therapieerfahrung als ich, genau.
Ja, genau, aber halt nichts so Richtiges. Und da zu dem Zeitpunkt war halt klar, okay, jetzt gehe ich mal ein paar Monate lang am Stück so richtig weg und muss was ändern. So. Und seitdem bin ich auch in diesem Hilfesystem und total, im Modus.
Ja, John, jetzt sitzen wir hier, sprechen über unsere Erfahrungen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen. Ich hoffe, dass wir beide wirklich in diesem Modus bleiben. Wir haben uns ja auf der gemeinsamen Therapie kennengelernt, und ich muss dir sagen, es ist die beste Sache, die mir je passiert ist. Dir auch? Ich bin echt dankbar für jeden nüchternen Tag. Ich bin auch echt dankbar für die Hilfe, die du mir gibst, die wir uns gegenseitig geben mit dem Projekt. Und an euch da draußen, wir möchten euch helfen. Wir möchten unsere Geschichte erzählen und auf Dinge aufmerksam machen. Wenn ihr also Probleme mit eurem Suchtverhalten habt, lasst euch helfen. Vielleicht seid ihr euch noch gar nicht sicher, ob ihr ein Problem habt. Weil manchmal weiß man nicht, wo beginnt das Problem, wo hört es auf, wo beginnt ein nicht neutrales Verhältnis zu einer Substanz. In diesem Podcast, in unserem Podcast Sucht und Süchten, wollen wir über die Sucht aufklären und mit Vorurteilen aufräumen. Wir wollen Betroffenen und Angehörigen Mut machen. Wir wollen vor allem auch mit gutem Beispiel vorangehen und euch an unseren Fehlern und Erfolgen teilhaben lassen. Leute, an alle da draußen, ihr seid nicht allein mit euren Gedanken und euren Süchten.
Herr Hagen, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es alle Infos zu Anlaufstellen, Adressen, Websites und Telefonnummern in den Shownotes zu finden gibt.
Ja.
Schreibt uns auch bei Instagram unter Sucht und Süchtig. Abonniert den Podcast und bewertet uns in eurer Podcast-App.
Bitte bewerten!
Auf jeden Fall bewerten. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wie sagen wir auf Therapie? Bleibt sauber.
Bleibt sauber, John.
Sucht und Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josephine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald Fronk. Cover Photography Cedric Soltani.